Herzlich willkommen zur 308. Ausgabe des GamerWG Podcasts. Heute drehen wir die Zeit wieder ein bisschen zurück. Wir hatten vor ein paar Folgen bereits im Gameboy Podcast über das Phänomen Pokémon gesprochen. Und da kam dann eine Anfrage über Twitter, dass wir doch bitte ausführlicher über Pokémon sprechen sollen. Und Pokémon ist ein unfassbar großes Thema. Also gab es ein bisschen hin und her und wir haben uns überlegt, wie könnte man das anstellen. Und darum sprechen unser Gast Daniel. Hallo Daniel.
Hallo.
Und ich heute über Pokémon, die erste Generation. Also Rot, Blau, Gelb und alles, was drumherum geschehen ist in der Welt. Und das ist ein gewaltiges Thema. Und danach bleiben noch so viele Editionen und Spin-Offs und TV-Serien, Filme und was weiß ich noch alles über, dass man ja Jahre füllen könnte an Podcasts. Ich habe letztens gesehen, dass das neue Pokémon, diese Dungeon-Crawler-Reihe wurde angekündigt.
Mystery Dungeon.
Ja, und da sind alle 720 Pokémon drin und ich habe mir auch nur an den Kopf gefasst. Oh Mann. Aber gut, wir haben schon festgestellt, du bist etwas jünger als ich. Und daher wollen wir ein bisschen schauen. Darum soll sich heute der Podcast im Allgemeinen drehen, wie wir um 99, 2000 herum dieses Pokémon-Phänomen halt rund um die erste Generation aufgenommen haben. Und ja, Daniel, wie sah das 99 bei dir aus?
Ja, ich bin ja jetzt 21 Jahre alt. Das heißt, 99 war ich gerade erst mal 5 Jahre alt. Und da habe ich von meinen Eltern einen grünen Gameboy Color Geschenk gekriegt und soweit ich mich erinnere, zusammen mit Pokémon Rot. Das war also folglich mein allererstes Videospiel und ohne noch die genauen Umstände zu kennen, also das war schon toll gewesen. Ich erinnere mich vor allem so natürlich an die Schulhof-Tauschaktionen und Kämpfe. Und kann heute stolz sagen, über 140 Pokémon in Pokémon Rot gefangen zu haben, unter anderem durch Tauschen mit meiner Schwester, die damals dann die gelbe Edition ein, zwei Jahre später bekommen hat, wann auch immer die erschien. Und das war so mein erster Kontakt mit Videospielen und dann auch mein erster Kontakt mit Pokémon. Und ja, das hat mich eigentlich sofort fasziniert, dass man so seine eigenen kleinen Tierchen trainieren und ausbilden kann, dass mir das auch schon immer so gewünscht habe eigentlich, dass es sowas mein echt geben würde, aber das ist eine andere Sache, ja.
Ja, Hahnenkampf ist nicht erlaubt, tut mir leid.
Müssen wir auf Hahnenkämpfe zurückgreifen.
Ja. Nee, bei mir war das, ich habe es tatsächlich schon ein Jahr vorher bekommen. 98 zum US-Release. Da hat mein Kumpel gesagt, hey, es gibt da dieses große Franchise, was jetzt gerade in Amerika angelaufen ist. Und ein Kameraladen hat aus irgendeinem Grund die Importfassungen da gehabt. Und die habe ich mir dann beide mitgenommen. Ich habe also, obwohl Rot meine Lieblingsfarbe ist, habe ich in Blau angefangen. Ich weiß nicht wieso. Und ich kann gar nicht die Stunden zählen, die ich in die beiden Editionen reingesteckt habe. Das Tolle war, ein Jahr später zu Weihnachten haben mein Bruder und ich dann die deutschen Fassungen nochmal zu Weihnachten halt geschenkt bekommen. Das heißt, wir konnten die Spiele nochmal durchspielen. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch die gelbe Edition mein eigen nennen müssen. Also ich war schon damals so verrückt, alle Spiele doppelt und dreifach haben zu müssen.
Also hast du auch immer dann alle Editionen gehabt?
ja, nur von der ersten Generation. Bei der zweiten hat es schon aufgehört.
Bei der ersten hatte ich die rote und die blaue Edition. Die gelbe hatte nur meine Schwester, die hatte ich dann nicht. Aber die konnte ich dann trotzdem mal bei ihr spielen.
Ja, das ist ja praktisch, wie alle haben. was ist Pokémon? Du hast schon erwähnt, dass man so kleine Tierchen halt fängt, die Pokémon sich nennen und trainiert und mit ihnen Kämpfe austrägt. Willst du da ein bisschen genauer drauf eingehen?
Ja, Pokémon ist erstmal natürlich eigentlich ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und Das Spezielle ist halt, dass man halt nicht wie in typischen Fantasy-Rollenspielen wie Final Fantasy selbst kämpft oder mit den Freunden, sondern dass man kleine Tierchen hat, die für einen kämpfen. Und zum Anfang jedes Abenteuers sucht man sich halt sein Starter-Pokémon aus und trainiert es dann, um Pokémon-Meister zu werden und möglichst auch noch auf dem Weg alle Pokémon zu fangen. Weil das ist halt auch wieder was ganz Besonderes, während man eigentlich normalerweise bei Rollenspielen auf seinen Hauptcharakter sitzen bleibt, kann man eigentlich in Pokémon jedes Mal mit einem anderen Pokémon das Spiel durchspielen und seinen Weg beschreiten. Und kämpft auch so normal in seinem Team mit 6 verschiedenen Pokémon und erweitert seine Kampftruppe. Und da hat man halt ganz andere Möglichkeiten und hat auch immer ein ganz anderes Spielerlebnis.
Ja, mittlerweile sind 720. Ich muss das nochmal erwähnen, diese Zahl. Ich will gar nicht wissen, wie viele neue dazu kommen, wenn die nächste Generation angekündigt wird.
Ja, ist ja noch das Schöne in der rot-blauen Edition gewesen, woran ich mich halt auch immer gerne dran erinnere, dass man hat noch so diese kompakte Liste, das Ziel, alle Pokémon zu fangen, war noch halbwegs realistisch, auch wenn Nintendo da ein paar Steine in den Weg gelegt hat. Es ging.
Ja. Damals waren es 150 bzw. 151. Und weshalb wir gesagt haben, Rot und Blau, das liegt daran, dass Nintendo ganz schön clever war, uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Wie eigentlich immer. Es gab einige Pokémon, die nur auf einer Edition verfügbar waren. Das heißt, man wurde zum Tauschen gezwungen. Das wurde man ebenfalls, weil einige Pokémon sich nur über den Tausch entwickelt haben. Das heißt, wenn man den Pokédex, also das Sammelsurium, ein Lexikon aller Pokémon vollständig haben möchte, da muss man wirklich das Linkkabel rauchen lassen. Das haben meine Freunde und ich auch zur Genüge getan.
Ja, zudem hatte man ja auch noch die Chance, die legendären Pokémon jeweils einmal zu fangen. Wenn man da als Kind das noch versagt hat oder so nicht gespeichert hatte, musste man die sich auch noch von jemandem ertauschen. Aber ja, das war immer das größte Problem, die anderen Pokémon der Editionspokémon, jemanden zu finden, der sie hat. Aber das Schwierigste von allen war natürlich, Mew zu bekommen. Das hatte ich damals nie geschafft. Gab es eigentlich, das Pokémon Mew ist nämlich was ganz Besonderes. Das gab es eigentlich nur, wenn man auf speziellen Nintendo-Events war und sich das da dann ertauschen konnte. Das hat Nintendo dann natürlich in den späteren Jahren immer fortgeführt, diese Event-Pokémon.
Was ich schrecklich finde, by the way. Das ist ekelhafte Taktik. Ja, man verkauft praktisch ein unvollständiges Spiel. Das mag ich nicht.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du mal so ein Event-Pokémon hast, ist das schon ein total cooles Gefühl, aber wenn du so ein Pokémon hast, aber ja, irgendwie war das quasi so eine Einladung zur Nintendo-Werbeveranstaltung, damit du zu diesen Pokémon-Days reist und dir dieses Pokémon ertauscht. Meine Eltern waren da früher dann nie bereit dazu, deswegen habe ich damals die nie bekommen. Es gab aber noch einen Workaround, also eine Möglichkeit durch einen Glitch, soweit ich weiß, dann auch Mew zu bekommen, dass das dann plötzlich auftaucht, auch so im Spiel.
Ja, man muss nach der zweiten Arena irgendwas Spezielles machen, irgendeinen Trainer auslassen und ach, es ist verrückt. Aber man kann tatsächlich auch ohne diese Events, auch heute noch in den Editionen, wenn die Batterie dann noch läuft, an einen Mew kommen. Ich habe eins über Tausch bekommen. Und das hatte ich auch schon erzählt gehabt. Man konnte nämlich, wenn man tauscht, dem Gameboy vorgaukeln, dass die Verbindung abgebrochen ist, indem man einfach das Kabel rechtzeitig rausgezogen hat. Und dann hatten beide das Pokémon. Ach Gott. Es konnte schön getrickst werden damals.
Ja, fangen wir mal ganz am Anfang von der Edition an. Hattest du ein bestimmtes Starter-Pokémon, was du immer gewählt hast? Also ich persönlich habe die erste Generation und auch die nachfolgenden eigentlich immer mit dem Wasser-Pokémon gestartet. Das war so mein Pokémon und das war halt besonders in der ersten Generation auch besonders nützlich, weil da Rocko als Steintrainer eigentlich sehr gut zu besiegen war mit Shiggy, während zum Beispiel Glumanda. Da war Rocko eigentlich unmöglich zu besiegen. Das war besonders haarig. Also ich hatte immer mein Shigi.
Ja, ich habe immer anders gespielt. Ich habe wirklich mit allen Startern das Spiel mehrfach durchgespielt. Also ich habe da jetzt keinen Favoriten gehabt.
Okay, also bei mir und meiner Freundesgruppe hatte dann meistens jeder so seinen Starter-Pokémon, was er dann auch bis aufs Blut verteidigt hatte. Besonders ein Freund von mir, der immer die Feuer-Pokémon zum Anfang genommen hatte. Weil, wie sich dann nachher auch herausgestellt hat, die Feuer-Pokémon waren dann meistens tendenziell am Ende die stärkeren. Die Wasser-Pokémon waren aber die viel besseren, um die Story durchzuspielen.
Ja, wobei, wenn du Bisasam am Anfang genommen hast, das Pflanzen-Pokémon, dann hattest du gleich die ersten zwei Arenen. Ist ziemlich einfach.
Hast du mal das Pflanzen-Pokémon? Ich fand, die Pflanzen-Pokémon waren immer scheiße. Die Kolter wollte so eigentlich kaum jemand
Nee,
nehmen.
finde ich gar nicht. Also, so die, ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur die ersten zwei Generationen gespielt und dann irgendwann die fünfte angefangen. Also dazwischen weiß ich nicht, was da passiert ist, aber die aus den ersten beiden Generationen fand ich eigentlich alle drei Starter jeweils ziemlich gut ausbalanciert. Ja, also.
Ja. Das ist ja sowieso noch mal ein Thema zum Thema Balancen. Das ist halt diese Einführung der Typen, was halt in Pokémon immer gut funktioniert hat, dass man halt dieses Steinschere-Papier-Prinzip hat, dass immer einen Typ gibt, der halt gegen andere Typen sehr effektiv ist und dafür aber auch seine eigenen Schwächen hat. Und da gab es halt, ne, deswegen hatten sie auch, gab es halt immer Wasser, Feuer und Pflanze als Starter-Pokémon, weil die sich immer perfekt ausgeschlossen haben. Feuer war sehr effektiv gegen Pflanze. Hatte aber eine Schwäche gegenüber Wasser und Wasser hatte eine Schwäche gegen Pflanze, aber eine Stärke gegenüber Feuer und Feuer war natürlich dann stark gegen Pflanze und schwach bei Wasser. Und deswegen, ich hatte immer mit, wie gesagt, mit Shigi gestartet und das war bei der ersten Arena ganz gut gewesen, während wenn du mit Feuer gestartet hast, war erste Arenaleiter hatte Gestein, Boden-Pokémon und da hast du mit einer Feuerattacke kaum Schaden gemacht, also nur ein Viertel des eigentlichen Schadens und mit einer Normalattacke, die dann Glumanda am Anfang vielleicht hatte, dann die Hälfte vom normalen Schaden. Und dieser Kampf hat ewig gedauert.
Ja, und dann die zweite Arenaleiterin war Misty mit ihren verdammten Wasser-Pokémon.
Boah,
Da
noch,
beginnt dann
ja.
wirklich die Post ab.
Ja, also mit Glumanda hat es anfangs echt wenig Chancen.
Ja, aber da konnte man auch ein bisschen tricksen. Wenn
Ja.
man wusste, wo man welche Pokémon findet. Und das da kann man jetzt schon auch schön in die Spielwelt eintauchen. Man startet ja in einem kleinen Dörfchen. Ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt. Alabastia, ist es das?
Nee, Alabastian, ist das nicht aus One Piece? Nee, Wie
Heißt
heißt die
das
erste
nicht?
Stadt?
Hieß sie nicht Alabastia? Alabasta
Gibt's
war das aus One Piece.
echt? Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Doch, Alabastia, du hast recht.
Okay, ja, ich habe so viele englische Let's Plays geguckt, dass ich Palutown, also den englischen Namen, tatsächlich präsenter im Kopf habe als den deutschen. Ach Gott. Und dort haust der Pokémon-Professor, Professor Eich. Und der gibt dir die Aufgabe, nachdem du ein kleines Päckchen für ihn abgeholt hast, den Pokédex aufzufüllen und die acht Arenaleiter von Kanto herauszufordern. Das ist die Spielwelt, die wir durchforsten.
Basiert übrigens auf, also wie auch die meisten anderen Pokémon-Spiele, auf ein tatsächliches Gebiet in Japan, meistens auf eine Insel oder auf eine Region. Also wenn man sich Japan mal anguckt, dann kann man ganz gut auch immer die Umrisse der Pokémon-Spielwelten erkennen.
Ja, es gibt auch einige coole Karten im Internet, die Fans zusammengestellt haben, wie alle Pokémon-Welten halt zusammengelegt wären. Was ziemlich cool ist.
Was immer eigentlich so der Traum eigentlich von mir ist, dass es irgendwann mal so eine Mega-Edition gibt, wo alle Editionen dann zusammen sind, die komplette Spielwelt.
Ja, so halbwegs hat man das ja schon eine Generation später bekommen. Dass sie es dann danach fallen gelassen haben, das ist wiederum unverständlich. Aber gut,
Ja.
da kommen wir dann irgendwann im Generation 2 Podcast dazu. Auf jeden Fall reist man durch die Welt und man hat praktisch zwei Areale, nämlich die Städte und die Dungeons. Ja, wenn man will, auch noch ein drittes, nämlich die Wege halt zwischen den Städten,
Die Routen,
beziehungsweise,
genau.
genau, und auf den Routen und in den Dungeons, also den Höhlen beispielsweise oder den Wäldern, kann man Pokémon fangen, dafür hat man Pokébälle, die man kaufen muss. Wie erhält man Geld, indem man Trainer herausfordert? Und so entsteht ein schöner Kreislauf. Halt Pokémon-Trainer herausfordern, wieder ins Gras rein, wilde Pokémon fangen. Und so dann lang, nach und nach Fortschritt machen. Und das Coole an der Welt war, dass die, wie soll ich das sagen, die Story an sich war linear, also die in Anführungszeichen Story. Aber, wie soll ich das sagen, es gab so eine zentrale Stadt und die hatte praktisch in jede Himmelsrichtung einen Eingang bzw. Ausgang. Und so konnte man ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel tatsächlich seine eigene Route in dieser Welt festlegen und war nicht hundertprozentig an einen festgeschriebenen Weg gebunden.
Das war besonders in der ersten Generation eigentlich noch ganz gut. Da konntest du tatsächlich problemlos manche Arenaleiter in der verschiedenen Reihenfolge besiegen.
Ja.
Was sie in späteren Generationen eigentlich sogar fallen lassen haben. Also da, die Spiele wurden, meine ich, linearer. Und da konntest du dann tatsächlich ja noch deinen eigenen Weg bahnen und zum Beispiel eben die dritte Arena, nee, die vierte, die Pflanzenarena zum Beispiel erst viel später machen, wenn sie dir als Wasser-Pokémon nicht lag oder wie auch immer.
Ja, und das war ziemlich cool. Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Und ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, Saffronia City oder irgend sowas. Da stand dann halt in der Mitte der Karte, halt in dieser zentralen Stadt, so ein riesiges Bürokomplex, was viel zu groß war und wahrscheinlich dreimal die Population von dieser kleinen Gameboy-Modul behausen könnte. Aber gut.
Ja. Dann die. Was mich auch noch interessiert, es gab immer so zwei Spielstile, die ich in dem verfolgt hatte. Ich war immer persönlich einer, der eher hat dann ein gesamtes Team versucht zu trainieren, während ein Freund von mir eher immer nur als einen Starter hatte, den er trainiert hat.
Das habe ich auch gemacht als Kind. Also ich habe es irgendwann dann gewechselt, als Jugendlicher. Aber als Kind habe ich tatsächlich so gespielt. Ich habe einfach meinen Starter genommen und wie blöde gelevelt. Wenn ich dann halt gestorben bin, also man stirbt nicht, man fällt in Ohnmacht, wenn seine Pokémon verlieren und wacht dann wieder im Pokémon-Center auf, also ein Krankenhaus praktisch, wo man seine Gefährten wieder heilen kann, kostenlos sogar, im Gegensatz zu anderen JRPGs. Und ich habe dann einfach wieder gekämpft und dann wieder und wieder, bis mein Pokémon so hochgelevelt war, dass die Attacken, egal was das Pokémon gegenüber für ein Element hatte, platt gemacht wurden. Und ich habe tatsächlich auch so gespielt damals.
Das ist sowieso, eigentlich in jedem Pokémon-Spiel ist man nach der Hälfte des Spiels zumindest eigentlich so überpowered, dass das Spiel kaum noch eine Herausforderung ist, aber trotzdem war das für mich eigentlich nie ein Problem. Ich hatte immer Spaß an den Spielen.
Ja, aber es ist halt auch schön, dass es diese Möglichkeit dir bietet. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt keine Lust, keine Zeit, wirklich halt mehrere Pokémon aufzuleveln und dann merkst du später, oh, das ist gar nicht so doll, ich muss jetzt lieber das aufleveln und dann steckst du da noch mehr Zeit rein. Oder du sagst ja halt, wie ein Bekloppter zwinge ich jetzt meinen Starter, weil der so toll ist, so hoch zu leveln, dass er ohne Probleme alle platt macht.
Ja.
Das ging dann so weit, dass man die Elite, also die, wie heißen die denn auf Deutsch?
Top 4.
Top 4, okay. Elite 4 heißen die auf Englisch, das ist das Problem. Ja, praktisch in einem Durchgang, ohne auch nur einen Trank benutzen zu müssen, platt gemacht hat. Und das konnte man dann mehrfach machen. Und dann hat man so viel Kohle, dass man wieder genug Geld für 2 Milliarden Pokebälle hatte, um den Rest der fehlenden Pokémon sich zu schnappen.
Ja, also die zweite Herausforderung, die es einem so am Anfang aufgezeigt wird, ist ja eigentlich durch Gary, also die beziehungsweise den Rivalen, aber ich habe ihn damals immer Gary genannt, auch wegen der Pokémon-Anime-Serie, wo wir später ja nochmal zukommen. Und der fordert einen ja zum Anfang sofort heraus und also ich habe ihn eigentlich dann immer besiegt, man kann sogar auch verlieren, das Spiel geht weiter. Der einzige Kampf, glaube ich, in dem Spiel. Und der erzählt einen dann auch von den Pokémon-Arenen und dass er das Ziel hat, Pokémon-Meister zu werden, was dann eigentlich das Ziel dann neben allen Pokémon-Fangen ist.
Ja, es ist sogar das Hauptziel, wenn man ehrlich ist, weil
ja,
danach laufen die Credits, nicht wenn du den Pokédex verlässt. Und das wäre auch ganz schön dreist, weil, wie gesagt, 720, da mache ich lieber die Arenen, anstatt alle Pokémon haben zu müssen.
Ja. Und nebenbei rettet man natürlich auch noch die Welt, kleine Pokémon-Welt, indem man dann gegen die böse Verbrecherorganisation Team Rocket antreten muss.
Ja, das ist auch eine Tradition, die seit dem ersten Spiel drin ist. Es gibt so eine ja, Schurkenorganisation. Und die hat einige besonders starke Mitglieder und 2 Milliarden Mooks, die so ganz schwache Pokémon haben. Und zwar bis zum Ende des Spiels durch.
Ja, die klassischen Team Rocket Rüpel, die immer die gleichen Ratzfratz und Zubats haben.
Ja. Wie gesagt.
Zubat war sowieso so das nervigste Pokémon in dem Spiel, weil es einen immer dann mit Superschall oder was auch immer angegriffen hat und dann, oh, konntest du ja, wenn du verwirrt warst, konntest du dann selbst nicht, manchmal selbst nicht angreifen, hast dich dafür dann immer selbst verletzt. Und dann dachte ich mir immer, wie blöd muss dieses Pokémon sein, dass es dich selbst angreift, aber.
Ja, vor allem, wenn du eine Attacke benutzt, die halt gar keinen Schaden verursacht, sondern irgendwie die Stats des Gegners senken soll. Aber du verletzt dich dann selber, im schlimmsten Fall. Und da wundere ich mich auch immer, was das soll.
Ja. Jedenfalls die Story von dem Spiel ist ja dann quasi, dass man dann diese Verbrecherorganisation Team Rocket davon abhalten will, Pokémon zu versklaven. Und letztendlich tritt man dann gegen den Boss Giovanni an, der dann natürlich nach dem Kampf entdeckt, dass er was falsch dass er den Weg falsch gegangen ist und wird quasi von einem zum Guten geführt.
Ja, in der TV-Serie wird gesagt, man bekommt sein erstes Pokémon, wenn man 10 oder 11 ist. Eins von beiden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein erwachsener Mann, der eine Verbrecherorganisation gegründet hat, wird von einem 10- oder 11-Jährigen belehrt, den guten Weg einzuschlagen. Japaner. Das ist so absurd.
Ja, das ist sowieso so ein Japan-Ding, dass die Protagonisten extrem jung sind in diesen, auch in den Animes oder so, und dann so ein typisches Japan-Ding, glaube ich, Anime-Ding.
Ja. Oh Mann. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das die Story. Wie gesagt, das sollte man hier noch nicht zu ernst nehmen. Das wird besser mit den späteren Teilen, aber in Rot, Blau und Gelb ist das noch so aufs Mindeste reduziert. Also, was können wir in ein Spiel stecken, um praktisch das Minimum an JRPG drinne zu haben? Und damals lag halt wirklich noch A, die Arena-Kämpfe im Vordergrund und halt wirklich vor allem das Sammeln und das Tauschen.
Ein besonders großes Augenmerk hatten ja dann immer die legendären Pokémon. Und
Aber man bekommt
das.
nur einen Meister bei. Oh. Für wen benutze ich den jetzt?
Ja, vor allem, eigentlich kann man ja auch die Pokémon mit ganz normalen Hyperbällen und so fangen. Aber in der ersten Generation war es noch so, dass man bei den legendären konnten Pokébälle verfehlen. Und das war nur bei den Legendären so. Und ich habe mir dann damals gedacht, wenn die Pokémon-Bälle da verfehlen, die Pokémon kannst du nicht fangen ohne Meisterball.
Doch, kannst du. Ich hab den Meisterball tatsächlich für einen der drei legendären Vögel benutzt und musste dann Mewtwo mit einem Hyperball oder was der zweithöchste Ball ist, fangen.
Ja,
Und das
über
hat
mal.
zwar eine halbe Stunde oder so gedauert, aber ich habe es geschafft, tatsächlich.
Ja, vor allem Mewtwo war natürlich das krasseste Pokémon, ich glaube Level 70, also Endgame-Content. Und der hat einen auch ganz schön frisch gemacht.
Ja, Endgame ist ein gutes Wort, weil das wirklich das Letzte ist, was man im Spiel machen kann.
Ja. Nachdem man das Spiel durchgespielt hat, kann man dann in den mysteriösen geheimen Dungeon und dagegen Mewtwo antreten.
Ja, nachdem man zuvor schon etliche Level 60 Pokémon platt machen musste. Weil Mewtwo sich natürlich am Ende des Dungeons befindet. Wo auch sonst.
Ja.
Ja, wir haben. Also bei uns war das so, Pokémon war um 99, 2000 rum, alles auf dem Schulhof. Jeder hat von Pokémon gelabert, jeder hatte sein Gameboy dabei und irgendwann wurde das tatsächlich auf dem Schulhof verboten, weil das Ausmaße angenommen hat, die heute nicht mehr nachvollziehbar sind. Obwohl doch, mit dem Aufstieg des Smartphones ist das, glaube ich, wieder so schlimm geworden. Aber damals war das Pokémon und jeder hatte seinen doofen Gameboy dabei. Und ja, der war Meister, der sein Linkkabel hatte. Ich weiß nicht, wo ich meins her hatte. Ich habe es nicht gekauft, aber ich hatte aus irgendeinem Grund eines. Und ja, damit habe ich dann halt viel getauscht, weniger gekämpft tatsächlich. Das hatte nämlich eine krasse Verzögerung damals. Ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, wie das mit Linkkabel lief.
Nee, das ist mittlerweile ein bisschen verschwommen. Ich hatte ein Linkkabel, hatte auch getauscht und gekämpft, aber mir kam das damals nicht so lange vor. Aber ich habe auch mehr getauscht auf jeden Fall. Der Tausch hat auch schon ewig lang gedauert.
Ja, also es war nicht die schnellste Verbindung, sag ich mal, mit Linkkabel. Und was dann ein Kumpel und ich gemacht hatten, war halt, wie gesagt, über diesen Trick, dass wenn man das Kabel rechtzeitig rauszieht, dass dann beide Module ein Pokémon haben, dass wir uns die Starter alle gegenseitig getauscht hatten. Und dass dann jeder mit allen drei Startern beginnen konnte, was ziemlich cool war.
Ja, so, zum Thema Tricks kann man ja vielleicht jetzt auch mal auf die ganzen Glitches eingehen,
Missing No.
vor allem in der ersten Generation war das mir schon als Kind da alle bekannt, also die wichtigsten, vor allem natürlich Missing No. Und Missing No war halt letztendlich, du musstest mit einer bestimmten Person in Vertania City reden, die einen zeigt, wie man Pokémon kämpft. Und nachdem sie einen das gezeigt hat, musste man zur Zinnoberinsel fliegen und dort am rechten Rand entlang surfen. Und aus irgendeinem Grund kämpfte man an diesem Rand einmal gegen Pokémon mit einem Level, was viel höher war als normal. Zum Beispiel hatte ich einen Enteron auf Level 146 da angetroffen, was normalerweise im Spiel überhaupt nicht möglich war. Und wenn es gefangen hast und es nur einen XP bekommen hat, wurde es auf einmal auf Level 100 gestuft.
Ja.
Und was man halt auch treffen konnte, war Missing No. Und das war eigentlich einfach nur, dass das Spiel nicht wusste, welches Pokémon, soweit ich weiß, laden soll. Und hatte dann so einen Platzhalter Nummer 0 geladen. Und das war halt dann so ein Datenfragment, gegen das man da gekämpft hat. Das
Das sah
war
echt
kein.
gruselig aus, ja. Und man hatte auch immer die Angst, vor allem als Kind wusste man es halt nicht besser, dass das Spiel kaputt macht, weil wenn man dann
Ja.
nämlich die Top 4 besiegt und seine Pokémon in der Ruhmeshalle registriert, dann sind die alle halt auch so voller Fragmente. Und ja, es hat schon ein bisschen die Fall korrigiert. Aber das Coole war an Missing No, dass jedes Item, das auf Position 6 war, und halt ja einen Zähler praktisch hatte, auf 128, wenn mich nicht alles täuscht, gepusht wird. Und das heißt, so konnte man aus einem Meisterball 100 noch was Meisterbälle machen.
Und was ich auch viel genutzt habe, natürlich auch
Die
dann
Sonderbonbons.
128 Sonderbonbons, genau.
Ja. Die Sonderbonbons sind praktisch Instant-Level-Ups. Das heißt, man muss nicht grinden. Man muss nicht 2 Milliarden Pokémon besiegen, weil das Schlimme ist an Pokémon, und das mag ich bis heute nicht. Ich habe in Schwarz und Weiß. Ich habe aufgehört irgendwann, kurz vor der Pokémon-Liga, weil es immer noch drin ist, dieses Prinzip. Pokémon, die du in freier Wildbahn triffst, geben weniger Erfahrungspunkte als Pokémon von Trainern. Und das ist echt ärgerlich, weil wenn du irgendwann an einem Punkt angelangt bist, wo du hauptsächlich nur gegen wilde Pokémon kämpfen kannst, dann dauert das Leveln auf höheren Stufen einfach ewig. Und da bin ich dann Missing No doch dankbar, dass ich damals den Missing No Glitch hatte und unendlich viele Sonderbonbons.
Ja, das, die einzige andere Möglichkeit war dann höchstens noch die Top 4 sich mal zu besiegen, und das wurde einem auch irgendwann langweilig.
Ja, lieber schummeln.
Ja, also das war auch damals gang und gäbe. Das habe ich auch nie so in einem anderen Spiel erlebt, dass ein Glitch so bekannt war und jeder hat das einfach gemacht auf dem Schulhof. Also deswegen, das war so, wusste, das kann jeder. Den anderen Glitch, den ich dann nachher noch kennengelernt habe, war dann so dieses sogenannte Sunny Town, wo du mit den Schritten in der Safari-Zone rumspielen musstest und dann irgendwie zu dem richtigen Zeitpunkt speichern.
Ja.
Und wenn du dann aus der Safari-Zone wieder rausgegangen bist, haben die dich im Eingang gefragt, ob du in die Safari-Zone möchtest, obwohl du in
Ja.
die andere Richtung gegangen bist. Und wenn du dann rausgegangen bist, warst du auf einmal in so einer Art Stadt, die sah so ein bisschen aus wie Urania City, also die Stadt vom Dritten Orden, aber mit überall Zahlen und irgendwie Sprite-Fragmenten vermischt und so, das sah dann total seltsam aus. Irgendwann bist du stecken geblieben und da konntest du nicht mehr weiterkommen. Aber es sah ziemlich seltsam aus.
Ja, das hat mir auch ein Kumpel gezeigt damals. Ach Gott. Aber es ist halt verrückt, wie du schon gesagt hast. Und da kommen wir dann auch langsam zu den ganzen anderen Zeugs, was dazu gehört. Jeder wusste von diesen blöden Glitches. Weil jeder Pokémon gespielt hat, natürlich zu der Zeit. Das war wirklich Jeder wusste davon, selbst die Eltern, die ja normalerweise weniger Ahnung von so Material haben. Die wussten, okay, Pokémon, das ist der geile Scheiß bei Kindern derzeit und die wollen Merchandise haben, die wollen die Spiele haben. Es gab natürlich auch besondere Pokémon-Editionen vom Game Boy, vom N64, da gab es einen schönen Game, also ein N64, der war komplett blau und da war sein Pikachu drauf und der Powerschalter war dann in seinem Fuß oder so drin, was ziemlich
Nee,
niedlich
seine
aussah.
Powerbäckchen, diese roten
Oder war
Bäckchen.
das die
Also der
Bäckchen?
obere Teil war gelb, der untere Teil war blau. Und du hattest auch so ein Pikachu-Gesicht drauf und die roten Bäckchen von Pikachu war der Powerschalter und der Reset-Button.
Okay. Und ja, also dann das war nur der Anfang.
Ja, es wurde zum gigantischen Merchandise-Universum. Also da hat Nintendo eine Goldgrube gefunden. Das hat ja auch dem Game Boy nochmal so einen zweiten Frühling gegeben. Ich habe mal gehört, dass sie eigentlich den Game Boy Advance schon viel früher releasen wollten, aber weil der einfach so krass erfolgreich war mit Pokémon und später auch mit Gold und Silber, haben die einfach das nach hinten verschoben, um einfach den Erfolg noch weiter auszureizen.
Ja, ist ganz schön dreist. Aber hey, man muss es so sehen, dadurch wurde die Produktion des Game Boy Advance günstiger, vermutlich auch das Gerät an sich günstiger für den Endkonsumer. Und ja, wir haben dann noch Gold und Silber bekommen. Was sehr interessant ist, weil, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Pokémon erschienen in Japan bereits 1996 als rote und grüne Version. Wir haben bereits die ersten überarbeiteten Versionen bekommen und dann später halt auch noch die gelbe Edition, die dann die ultimative Version war, wenn man so will. Und ich glaube, 98 tatsächlich kam dann schon Gold und Silber in Japan raus. Und wir hingen ja Ewigkeiten hinterher, weshalb das auch immer damals so der Fall war. Und da ich vermute mal, dass das ein großer Grund war, dass wir einfach gesehen haben, okay, wenn wir jetzt den Game Boy Advance raushauen, der ist zwar kompatibel mit den Gameboy-Spielen, aber eventuell erreicht das dann nicht mehr die Käuferschaft, die sich denkt, okay, es ist ein Gameboy-Spiel und kein Gameboy-Advance-Spiel. Nee, schieben wir das Teil nach hinten und zocken den Westen auch noch mal ab.
Ja, jedenfalls hatten sie dann angefangen mit der roten und grünen Edition, die sie aus irgendeinem Grund dann in Europa in rot und blau geändert haben. Wahrscheinlich, weil einfach ein Pflanzen-Pokémon, wie ich gesagt habe, nicht so attraktiv ist.
Nee, nee, nee. Wie gesagt, in Japan war rot. War das grün? War das nicht grün und blau? Oder. Na, ist ja auch
Es
egal. Es waren.
war rot und grün.
Okay, rot und grün in Japan. Das sind nicht die Spiele, die wir bekommen haben. Es gab daraufhin in Japan eine neue Version, die dann halt die fehlende, vermutlich blau.
Ja, also das war immer, soweit ich weiß, kam erst bei uns die Edition raus und dann erst sogar noch später die überarbeitete blaue Version.
Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in Japan kam dann halt die dritte Version raus, die blaue. Und dort wurden die Sprites überarbeitet, einige Bugs wurden ausgemerzt. Und das ist die Version, die bei uns dann rot und blau sind. Also was wir als zwei Versionen kennen, kennen die Japaner nur als eine Version. Und das ist halt die überarbeitete Fassung der Originalspiele von 96. Und darauf kam dann nochmal eine überarbeitete Fassung mit nochmals überarbeiteten Sprites. Und das war die gelbe Fassung, die dann international gleich war.
Ja, beziehungsweise offiziell von Nintendo haben sie dann Special Pikachu Edition genannt, weil gerade die Edition beruhte halt vor allem auf dem Anime und hatte da so ein paar Parallelen geschaffen, damit sie da noch mehr abgreifen konnten. Zum Beispiel hast du Pikachu bekommen als
Es läuft,
Starter-Pokémon?
genau, es läuft dir hinterher.
Es läuft dir hinterher und du hattest dann auch so wie Ash die Chance, zum Beispiel alle drei anderen Starter zu bekommen. Ja,
Genau.
wurden dir dann jeweils irgendwie übergeben oder wie auch immer. Und du hast dann tatsächlich auf jeden Fall im Mondberg und wahrscheinlich auch später hast du Jesse und James getroffen, die zwei Rocket-Rüpel, die denen verdammt ähnlich sahen.
Nee, die hießen auch. Nee, stimmt. Ich glaube, die hießen nicht Jesse und James. Aber auf jeden Fall, die sahen exakt so aus wie im Anime und die hatten halt auch. Rattan, Smogon und Mauzi als Team. Und dann sah Misty nochmal anders aus. Die wurde eher ihrem Anime-Vorbild nachempfunden. Aber das war's auch. Also so doll war die gelbe Edition, wenn man drüber nachdenkt, nicht. Aber es war halt cool damals, zu sagen, hey, ich kann jetzt hier die Serie nachspielen. Es wurden auch ein paar. Also, ja, das meiste.
Wurden ein paar Attacken wurden verändert und halt, ja, wie du gesagt hast, die Sprites und die Game Boy Color Edition hatte ein paar mehr Farben.
Ja, aber aus irgendeinem Grund waren die meisten Änderungen direkt am Anfang. Weil so spätere Sachen waren wirklich identisch mit den Vorgänger-Editionen, weil am Anfang konntest du dann statt Taubsi Habitak finden. Weil das halt im Anime auch so war. Aber alles, was danach kam, so nach Misty, das waren dann halt noch ein, zwei Auftritte von Team Rocket. Aber das war's. Da wurde nichts großartig weiter geändert im Endspiel, soweit ich mich daran erinnern kann. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Weil
es hat damals gereicht, um die Kinder, die dann den Anime vor allem kannten, halt das noch besser verkaufen zu können.
Ich hab's auch gekauft, wie gesagt. Ja, ich war so blöd. Aber wenn man einfach drüber nachdenkt, ist das halt schon echt dreist, so mit minimalen Änderungen das nochmal zum Neupreis zu verkaufen.
Aber das haben sie ja in allen Generationen danach auch gemacht. Das
aber
hat weitergeführt.
Aber ich weiß nicht, welche Person, ich glaube, das war die vierte Generation, wo Platin denn rauskam. Hatte sehr viele Veränderungen, zum Beispiel.
Ja, die habe ich geliebt. Ja, die war verdammt gut. Die Änderungen.
Die haben so viel Veränderungen reingepackt in diese überarbeitete Gesamtversion, sage ich mal. Wobei da natürlich trotz allem noch Pokémon fehlen. Das wird sich ja sonst anbieten, immer zu warten auf die Gesamtedition. Ja, damals war das noch ein bisschen mager. Aber hey, der Marketing-Gag hat gereicht. Und kennst du noch die Werbung von Pokémon?
Nee.
Da sitzt, es gab, also ich kann mich an zwei Werbespots erinnern. Einer, da war ein Busfahrer und da sind dann alle Pokémon eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, wo da die Pointe ist. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, ob da überhaupt eine drin war. Und das andere war, da waren zwei Kinder, die in ihren Zimmern saßen und praktisch über einer Straße gegenüber wohnten. Und die haben dann halt mit dem Linkkabel gegeneinander gespielt oder getauscht und da sind dann Zeichentrick-Pokémon halt über das Linkkabel geklettert. Von einem Haus zum anderen. Und das sind die beiden Werbespots, an die ich mich erinnern kann.
Ja, woran ich mich jetzt gerade vor allem erinnere, ist, da können wir vielleicht auch jetzt mal direkt kurz eben zu wechseln, war halt das Opening vom Anime.
Ja.
Kennst du das noch?
Ich will den der Song. Allerbeste
sein. Oh ja, wie keiner vor mir war. Genau, also weil die, wie gesagt, die gelbe Edition basierte vor allem halt, also die wenigen Änderungen basierten vor allem auf dem Anime. Und den habe ich damals auch geguckt. Also, weiß nicht, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, wie schlimm es ist, dass in jeder Folge Team Rocket kam, habe ich eigentlich die immer danach mit Jax auf RTL 2 geguckt.
Ja, die war natürlich so gelegt, dass Grundschulkinder wie ich zu dem Zeitpunkt immer Schulschluss hatten und als sie nach Hause kamen, direkt Pokémon lief. Und ich habe das auch geguckt. Das war halt. Pokémon war die Welt damals, das kann man nicht anders sagen und auch nicht oft genug betonen, weil wir haben hier noch so viele Sachen aufgelistet, die noch dazugehören zu der ersten Generation, das ist der Wahnsinn. In der TV-Serie, im Anime, ging es darum, dass Ash Ketchum auf seine Pokémon-Reise geht, er beginnt auch in Alabastia, er bekommt von Professor Eich ein Pokémon, allerdings sind Shiggy, Bisasam und Glumanda schon genommen. Ja.
Und, weil Ash zu spät aufgestanden ist. Er hat den Tag, auf den er seit Jahren gewartet hat, hat er verschlafen. Und die Starter waren alle weg. Und dann gab es noch dieses eine Pokémon, was irgendwie in so einer Kapsel gefangen war, wie auch immer. Und
ja, Professor Eich hatte das, glaube ich, gerade frisch gefangen. Und deswegen war das noch ziemlich wild.
Und jedenfalls hat es überall Elektroschocks verteilt.
Ja, das war das Pikachu. Und das hat sich gesträubt, in den Pokéball zurückzukehren. Und seitdem begleitet es Ash. Ja, außerhalb des Pokéballs. Ich weiß gar nicht, ob Ash den Pokéball noch hat oder ob Pikachu einfach aus Loyalität da bleibt.
Ich meine, Ash hat einmal versucht, also es zu fangen oder so, es wollte nicht und dann blieb es eigentlich immer außerhalb des Pokéballs.
Ja, auf seiner Reise der Beste zu werden und seinen Rivalen Gary platt zu machen. Zieht er halt durch die Pokémon-Welt, um alle 8 Orden zu bekommen. Alle Pokémon zu schnappen und ganz, ganz viele Tauros und dann am Ende zu verlieren. Und die Lektion der Serie war, es ist okay, wenn man verliert.
Ja, wunderbar.
Danke, Pokémon.
Ja.
Ja, wie lief der Anime ab? Es war wirklich schrecklich, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Das ist so eine ganz, ganz typische 0815 Produktion zu einem Videospiel. Das gibt es halt auch in anderen Formen und Farben heutzutage. Es wird gerne mit Digimon verglichen, aber Digimon war zuerst ein Anime und nicht zuerst ein Spiel. Das Problem bei Pokémon war, das Spiel hatte keinen Plot. Also hat man sich ausgedacht, in jeder Folge gibt es ein Haupt-Pokémon als Gegner. Team Rocket will das fangen. Und aus irgendeinem Grund ist Ash und Kumpan wieder mit von der Partie und versuchen, Team Rocket aufzuhalten. Und das ist in jeder Folge so. Und selbst wenn er mal gegen einen Arenaleiter gekämpft hat, alle 100 Folgen, irgendwie haben sie Team Rocket doch noch in die Story da reinbekommen. Und du hast das schon gesagt, irgendwann wird es einem nervig. Ich habe es 3 Staffeln durchgehalten. Also die Kanto-Staffel, die Orange-Inseln oder wie die hießen. Das war so eine Filler-Staffel und dann Johto und dann hat es aufgehört. Dann hatte ich keinen Bock mehr, weil das halt einfach echt ermüdend wurde auf Dauer.
Ja, jedes Mal immer der Kampf gegen Team Rocket und geendet hat es da immer mit dem Schuss in den Ofen. Das war schon nach dem zweiten Mal nicht mehr witzig, aber trotzdem jedes Mal kam noch der Spruch, das war wieder ein Schuss in den Ofen.
Und der Team Rocket-Spruch: Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat
Eigenen
bilden.
Staat kriegen. Oh ja,
Liebe und
gerade die Freiheit
Beifall
verurteilen wir.
auf
Mehr und mehr Macht, das
Das wohl, ja.
wollen wir. Ja, also vor allem, das hat sich so ewig lang gezogen und ich habe auch damals noch nicht so wirklich verstanden, warum der unbedingt Pikachu genommen hat. Also klar, er hatte keine andere Chance, aber ich fand, das war immer so überhaupt kein besonders cooles Pokémon.
Es ist halt niedlich und alles. Deswegen.
Ja, es ließ sich wahrscheinlich einfach aus Nintendo-Sicht extrem gut vermarkten, so ein süßes Pokémon als Haupt-Pokémon zu nehmen. Das war ja danach auch auf allem drauf, Pikachu.
Ja,
So ein Merchandise gab.
mein Bruder hatte Pikachu-Plüschtiere in 2 verschiedenen Größen, weshalb wir auch immer 2 davon brauchten. Mein Cousin hatte diesen Poke-Walker, wie das Ding hieß. Das war so ein kleiner Minigamer, wenn man so will. Und er hatte einen Schrittzähler drin. Und
Ja, es
das
gab auch so ein
war so eine Art
extra,
Tamagotchi.
so eine Art Mini-Gameboy, der hatte sogar eigene auswechselbare Spiele
Ja.
in so einem Pikachu-Design, so.
Es ist. Gott. Man kann nicht aufzählen, was es noch alles
Es
gab.
gab alles, es gab
Es gab.
Pokédex, es gab
Ja,
verschiedenste
Figürchen.
Pokébälle, Minifigürchen und wie gesagt hast, extrem viele Plüschtiere. Dann kommen wir später noch zu natürlich das Sammelkartenspiel und was weiß ich. Naja,
Ja.
das war die Serie.
Ja, die Serie muss man nicht gucken. Oder die läuft immer noch, weil es halt immer noch Pokémon-Spiele gibt. XY ist, glaube ich, die aktuelle Serie und halt auch das aktuellste Spiel. Also die aktuellste Generation. Nicht das aktuelle, also, nicht das aktuellste Spiel. Bah, so.
Was ich viel besser in Erinnerung habe, war dann halt der Kinofilm, den es dann auch noch gab.
Ich würde nicht unbedingt sagen besser. Aber ich habe ihn auch noch in Erinnerung, ja. Der Kinofilm, das war natürlich das Highlight. Denn jeder, der ins Kino ging, hat eine exklusive Pokémon Trading Card bekommen von Mew, die natürlich aus dem Deck total herausgestochen ist, weil sie komplett anders aussah als alle anderen Karten und man nicht lesen konnte, soweit ich mich dran erinnern kann. Es war ja, es war halt zum Sammeln da. Aber gut, was passiert denn in dem Film?
Ja, ich glaube, halt, das erklärt so ein bisschen die Story von Mewtwo auf, was ja auch schon im Spiel so ein bisschen so eine Hintergrundstory war, die eigentlich sogar relativ interessant war und recht mystisch, weil Mewtwo ist ein Klon-Pokémon und wurde kreiert aus Mew. Also Mew war das Original und das wurde von Wissenschaftlern geklont und das nannte sich dann Mewtwo. Und weiter. Kennst du den Film besser?
Ich habe, ja, Gott, traurigerweise. Giovanni hatte sich Mewtwo gekrallt, ihm einen mechanischen Aufsatz gegeben, gesagt: Hey, ich kann dir helfen, deine Kräfte zu kontrollieren. Er ist dann ausgebüxt, das gibt die Szene im Intro, das ist auch einmal im Anime passiert und dann halt auch entsprechend im Film, wo Mewtwo dann ausbricht, aus diesem Haus rausfliegt und der metallene Panzer von ihm abfliegt. Und dann denkt sich Mewtwo, ey, Menschen und Pokémon, das geht nicht. Ich gründe mir jetzt eine Insel hier, da klone ich die geilsten Pokémon und fordere die Menschen heraus und wenn ihr verliert, seid ihr im Arsch. Und
Ja, weil
dann.
Mewtwo will die Pokémon aus der Sklaverei der Menschen befreien und alle Pokémon rein.
Ja, und natürlich wird auch Ash zu diesem Event eingeladen. Und seine Pokémon werden geklont und bitch-slappen sich dann, also vor allem Pikachu, das ist in einer sehr dramatischen Szene. Wie gesagt, ich habe geheult damals. Und es war sehr, sehr traurig, das Ende. Aber alles endet natürlich in einem Happy End, weil ja dann die Serie aufhören müsste. Und das kann man ja nicht. Was am Ende passiert ist, Mew taucht auf und Mewtwo und Mew battlen sich und schießen so einen Energiestrahl in bester Dragon Ball-Manier, so Kamehameha gleichzeitig und dann will sich Ash das zwischenschmeißen, weil er nicht will, dass Pokémon und Menschen gegeneinander kämpfen. Und er wird dann versteinert und alle Pokémon und ich habe angefangen zu heulen. Und die Tränen haben ihn dann wieder aufgetaut.
Ja, ich hab geheult. Ich hab auch geheult.
Es war so traurig, verdammt.
Ja.
Ja, und das war der Film. Das ist wirklich alles. Und ich weiß nicht, wie lange der lief, aber er lief zu lang, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Aber das Coole war, bei allen Pokémon-Filmen, soweit ich weiß, gab es auch immer so einen Minifilm davor. Und beim ersten Film war das so eine Art Urlaubsfolge, wo dann auch schon Pokémon aus Gold und Silber gezeigt wurden. Meryl hat man da zum ersten Mal gesehen. Und die anderen weiß ich nicht mehr.
Ja, es waren immer so ganz nette Kurzgeschichten, die meistens dann so ein Augenmerk auf die Pokémon hatten und so, dass so die kamen dann meistens komplett oder fast komplett ohne Dialoge aus und hatten dann so kleine Kurzgeschichten, wie die Pokémon irgendwie miteinander interagiert haben. Das war immer ganz nett gewesen in den Filmen.
Ja. Und das lief halt auch im Kino vor dem Hauptfilm. Muss man sich so vorstellen wie bei Pixar. Wobei das da meistens ja am Ende läuft. Die kleinen Pixar-Kurzfilme. Ja, lass uns nicht weiter über diese Ausnutzung von Material sprechen, die die TV-Serie ist.
Grauen. Das war grauenhaft, die hat sich so gezogen.
Ja.
Ja, reden wir über die anderen Merchandise-Sachen, jetzt vielleicht vor allem mal über das Kartenspiel. Das habe ich damals eigentlich nie gespielt, sondern ich habe die Pokémon-Karten nur gesammelt und das war halt dann auch der heiße Scheiß neben Pokémon tauschen, war dann halt diese Sammelkarten zu sammeln und auf dem Schulhof zu tauschen.
Ja, ungelogen, auf unserem Schulhof war, wer die geilsten Pokémon-Karten hat, war der King. Und da hat jeder versucht, mit den verrücktesten Tauschangeboten an andere Pokémon-Karten zu kommen. Und, ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, aber ich hatte am Ende einen Glurak, was verdammt selten war.
Ja, ich hatte auch irgendwann sogar einen Glurak gekriegt. Aber ich weiß noch, ich war natürlich als Kind total dämlich gewesen und ich habe, glaube ich, all meine glitzernden Karten dafür aufgewendet, dieses Glurak zu bekommen. Also ich hatte irgendwie so einen Stapel Karten gegeben. Ich hatte eigentlich am Ende nur noch dieses Glurak, mit dem ich alleine dann natürlich auch kaum was mit anfangen konnte, aber ich hatte dieses Glurak.
Ja, und Chanera und, ach Gott, ach Gott, wie viel Geld man auch dafür ausgegeben hat. Ihr müsst euch vorstellen, das läuft wirklich so, wie das mit allen japanischen Kartenspielen läuft. Sei es Yu-Gi-Oh!, sei es, mir fällt der Name nicht ein, aber es ist
Magic,
vielleicht auch
es
besser
gibt
so.
großen drei sind Magic, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon, soweit ich weiß.
Ja, ich meine jetzt, was japanische Trading Card Game. Wobei Magic auch in dieselbe Sparte fällt, weil es gibt Decks, die halt vorgefertigt sind, wo man immer dieselben Karten bekommt und die Booster Packs. Und da sind die Karten randomized. Und
Ja.
das Schlimme ist bei Pokémon, es gibt halt nicht nur die Pokémon-Karten, sondern auch Item-Karten. Die sind noch ziemlich nützlich.
Ja,
Und
diese Trainerkarten, genau.
die man als Sammler überhaupt nicht haben wollte, waren die Energiekarten, die man aber als Spieler brauchte. Denn ganz, ganz, ganz grober Abriss, wie das Spiel funktioniert. Man kann halt immer die Pokémon in der ersten Evolutionsstufe aufs Feld legen. Und dann ein aktives und dann halt fünf inaktive. Und um einen Angriff zu machen oder um sie zurückzuziehen und zu tauschen mit Pokémon, die dann halt auf der Bank liegen, braucht man diese Energiekarten. Es gibt Angriffe, die die Energiekarten zusätzlich verschwenden. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe einen Glumanda und zwei Feuerenergiekarten. Wenn ich einen normalen Angriff mache, muss ich die danach nicht weglegen und zwei neue hinlegen, sondern die bleiben da. Es sei denn, es wird spezifisch gesagt, bei dem Angriff, eine Energiekarte muss weg. Das Ärgerliche ist, man darf nur eine Energiekarte pro Zug legen. Und man kann sich dann vorstellen, wie das ausarten kann, wenn man jetzt drei, vier Züge keine Energiekarten bekommt und das dem Gegenüber auch so geht. Aber das konnte man gut umgehen, indem man die Gameboy-Fassung gespielt hat. Aber da kommen wir auch noch gleich zu. Auf jeden Fall, ich kann nicht aufzählen, wie viel Geld ich verschwendet habe, um diese blöden Booster-Packs zu kaufen.
Ja, ich weiß gar nicht, das war noch so die Zeiten, die, da haben mir die Booster Packs vor allem meine Mutter gekauft, aber ja, oh mein Gott, da muss auch bei mir unglaublich viel Geld reingeflossen sein, weil ich hatte so Stapel von Karten, die ich dann irgendwann vor ein paar Jahren verkauft habe, bis auf eine einzige Karte, die ich mir dann behalten habe, das war mein glitzerndes Dragoran. Das habe ich mir so als Erinnerungsstück behalten.
Oh Mann. Ich habe die auch noch hier irgendwo rumfliegen, tatsächlich. Was mache ich mit denen? Sind die noch was wert?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das Glurak ist tatsächlich ein bisschen was wert, aber ansonsten glaube ich nicht.
Okay. Naja, auf jeden Fall, das war auf dem Schulhof. Das hat dann die Gameboys abgelöst, als die verboten wurden. Da ist dann jeder mit 2000 Karten in der Hosentasche rumgelaufen. Und hat gebeten, darum zu tauschen, zu tauschen und zu tauschen. Kinder sind schrecklich.
Ja, was man da auch abgezockt wurde auf dem Schulhof. Eben wie eben dieser Tausch mit Glurak, was die da dann verlangt haben oder was man da dann bereit war zu geben oder selbst verlangt hat. Also Kinder sind da schlimmer als die schlimmsten Kapitalisten, wenn es da so um Sammelkartenspiele geht.
Ja, das hat sich dummerweise bei mir nochmal wiederholt mit Yu-Gi-Oh! Da habe ich nicht auch ausgiebig gezockt.
Oh ja, da hab ich dann mein eigenes Geld verbrannt.
Ach Gott, nein. Auf jeden Fall gab es dann halt auch einen Game Boy Color Titel und da lag dann
Den
wieder eine exklusive Karte bei.
gibt es jetzt auch mittlerweile für Virtual Console auf dem 3DS. Im
Ja.
Gegensatz zu den normalen Pokémon-Spielen, was ich nie so ganz verstanden habe.
Ich sag dir wieso. Weil die wahrscheinlich sehr viel günstiger wären als die 40-Euro-Edition, die derzeit im Laden sind.
Ich sag, das liegt daran, weil die es nicht hinkriegen, dass man Pokémon tauschen und gegeneinander kämpfen kann in diesen Virtual Console-Titeln und deswegen machen sie es nicht. Das wäre so Nintendo-typisch.
Glaube ich nicht, dass es daran liegt. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube einfach nur, die wissen, dass sie sich damit irgendwo eine Geldquelle zwar
Mittlerweile
kurzfristig
könnten die
schaffen würden.
Spiele und die Remakes könnten sie verkaufen, würden trotzdem unglaublich Geld verdienen.
Ja. Nee, auf jeden Fall, da lag eine exklusive Mauzi-Karte bei, die, glaube ich, ziemlich nutzlos war. Aber man hat es sich trotzdem geholt. Und das ist auch ein Titel, den ich rauf und runter gespielt habe. Der hatte allerdings ein Problem im Gegensatz zu den Hauptspielen, nämlich dass du hier auch Booster-Packs gewonnen hast nach Duellen. Und das heißt, es gibt um die 140 Karten im Spiel. Und um halt ein vernünftiges Deck zu bekommen, kannst du nicht sagen, okay, ich gehe jetzt dorthin und bekomme diese Karten, sondern du gehst in eine Arena, hoffst, also du hast auch wieder ein Starterdeck, hoffst dann damit ordentlich diese eine Arena fertig machen zu können und dann gute Karten zu bekommen, mit denen du ein neues Deck schaffen kannst, mit denen du dann die nächsten Arena-Typ fertig machst. Und das kann ganz schön zur Geduldprobe werden. Da hilft denn im Dr. Mason oder so heißt der Professor in diesem Pokémon-Spiel, der hat dann ganz viele Computer und wenn du da eine Arena-Münze einwirfst, also wenn du einen Arena-Leiter besiegt hast, dann kannst du halt ein Deck von dieser Art erstellen. Problem ist, dafür brauchst du auch wiederum die Karten. Das heißt, es ist ein ewiges Grinden nach blöden Karten. Und wenn das Deck verlangt, dass du diese eine ganz seltene Karte mindestens zweimal haben musst, dann kannst du dieses Deck nicht erstellen und musst dann selbst schauen, dass du da irgendwas Vernünftiges zusammenbekommst. Und das war der reinste Krampf. Und trotzdem habe ich es mir nochmal auf den 3DS runtergeladen. Und es macht immer noch Spaß, es zu spielen. Und
Ich habe es damals nicht gespielt, weil ich halt
okay.
auch nicht so ein, also weil ich das Regelsystem damals nie verstanden hatte. Ich hatte die Pokémon nur getauscht. Aber ich habe da mal so Bilder gesehen und du hattest ja auch so eine Spielfigur, ähnlich wie in den originalen Teilen. Hattest du dann auch eine offene Welt oder war das begrenzter?
Du hattest eine Oberweltkarte, aber dort konntest du nur von Gebäude zu Gebäude gehen. Du konntest dich nicht drauf frei rumbewegen. Also es war praktisch, du hattest eine Karte von oben gesehen, da waren dann 10 Punkte drauf, 8 Arenen, das Labor, ein Haus, also okay, es waren dann 11 und die Pokémon-Kartenliga. Und dann hast du halt links und rechts oder oben unten gedrückt und dann bist du da automatisch hingelaufen. Du hattest also keinen Freiraum. Du konntest nur wählen zwischen den einzelnen Arenen. Ja, und dann hast du dir halt ein Starterdeck ausgesucht und dann hast du natürlich, wenn du Feuer genommen hast, am besten erst gegen Pflanze gekämpft, wenn du Wasser genommen hast, erst gegen Stein. Und wenn du Pflanze genommen hast, auch eigentlich gegen Stein. Aber du hättest auch gegen Wasser eine Chance. Und dann musst du dich halt nach und nach durchkämpfen und hoffen, dass du gute Karten kriegst. Und das kann ein bisschen Zeit kosten, dieses Spiel. Aber es macht immer noch Spaß. Es hat auch immer noch sehr tolle Musik. Das Kampf-Theme ist ziemlich gut. Und das Regelwerk ist im Gegensatz zu den ganzen Yu-Gi-Oh! Gameboy-Spielen ja, 1:1 übernommen dem Original. Also man konnte das Gameboy-Spiel nutzen, um die Regeln für das richtige Kartenspiel zu lernen. Und das war sehr, sehr angenehm, finde ich. Also daher habe ich dann auch tatsächlich halt das Regelwerk im Endeffekt gelernt und auch anwenden können. Ich habe dann mit meinem Bruder sehr viel das Kartenspiel gespielt. Weil wenn man mit Fremden gespielt hat, die wollten dann halt, dass man um echte Preise kämpft. Und das war mir zu schade des Geldes. Ja, dann lieber virtuell. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Es ist ein bisschen, es ist auch wie die Rot- und Blau-Edition sehr reduziert. Es gab in Japan dann noch eine zweite Version davon, also im Pokémon Trading Card Game 2. Und da war dann auch ein bisschen mehr Story drin, ein bisschen mehr Taktik und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich nicht zu uns gekommen. Traurigerweise.
Ja, neben Pokémon Trading Card Game gab es noch andere Nebenspiele von Pokémon. Und was wir früher so am meisten gespielt haben, war halt Pokémon Stadium, weil das war für den Nintendo 64. Und das war dann die Möglichkeit gewesen, seine Pokémon auch in 3D zu erleben. Und witzigerweise ist das dann so ähnlich wie in Rot-Grün gewesen. Es gab ein Stadium 1, was aber nur in Japan erschien, was dann auch irgendwie nur die Hälfte der Pokémon hatte, also 70 Pokémon oder wie auch immer. Und erst Pokémon Stadium 2 war dann das Pokémon Stadium 1 bei uns in Europa, wo dann alle 150 Pokémon, soweit ich weiß, drin waren. Und in dem Spiel konntest du dann gegen die Arenaleiter kämpfen mit deinen Pokémon oder mit so fertig ausgewählten Pokémon. Hattest dann noch so ein paar andere Stadium oder was auch immer, wo du noch gegeneinander kämpfen konntest. Und du hattest die Möglichkeit, dein Pokémon-Spiel in den N64-Controller in so einem Spezialpack reinzustecken und die rote und blaue Edition am Fernseher zu spielen, aber seltsamerweise nur diese zwei Spiele, keine anderen Gameboy-Spiele. Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Und dann gab es halt noch die Minispiele. Und das war eigentlich das, was wir früher eigentlich am meisten gespielt haben, waren diese 10 Minispiele von Pokémon Stadium. Weil die konnte man dann halt am besten mit mehreren zusammenspielen. Und mein Gott, habe ich dieses Pipi-Spiel gehasst.
Piep, 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 piep. Ach Gott, es ist schrecklich. Ja, aber ne, ich habe es nicht gehasst. Das, was ich gehasst habe, war das Traumatum in dem Spiel. Eins nach dem anderen. Wir haben damals auch nicht vernünftig kämpfen können, weil wir nur eins von diesen Gamepacks, keine Ahnung, wie diese Dinger hießen, hatten. Das heißt, nur einer konnte sein Gameboy-Modul importieren. Also mussten wir uns auf die Leih-Pokémon konzentrieren. Und die waren alle Level 50, beziehungsweise man konnte sich in den Arena-Kämpfen dann halt, gab es immer ein Level-Cap und die waren dann entweder 25, Level 50 oder Level 75 oder so. Und die hatten alle ganz schön blöde Attacken vom Spiel aus gewählt. Also die waren ziemlich nutzlos und haben auch oft Attacken gehabt, die einfach nicht zu dem Typ gepasst haben. Und dann musste man halt, dann konnte man nicht seine Lieblings-Pokémon nehmen, sondern musste die nehmen, die halt die vernünftigen Attacken hatten. Was ganz schön ärgerlich war. Und aus irgendeinem Grund wurden die dann auch immer, da hat man dann die Namen getauscht. Dann wurde aus Pikachu, Kachu, Pi oder irgend sowas. Und man hat dann einfach das, den Namen getrennt und dann halt gedreht. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso.
Also das, ich weiß sogar wieso, das habe ich im Spiel mal erfahren, es gab so ein Feature in Pokémon Stadium, dass wenn du einen veränderten Namen hattest, dann hat sich die Farbe ein bisschen unterschieden. Nicht so wie Shiny, sondern nur ganz leicht,
okay,
dass sie ein bisschen dunkler oder heller waren. Und um das Feature so ein bisschen zu präsentieren, hatten die alle diese veränderten Namen. Weil ich selbst habe meine Pokémon ein Knie anders genannt.
Ich auch nicht und mir ist das nicht aufgefallen. Also hat es nicht sonderlich gut geklappt, Nintendo. ja, das hat dir dann halt einfach Wind aus den Segeln genommen, wenn du wusstest, okay, ich kann jetzt meine eigenen Pokémon nicht verwenden. Das macht ein bisschen den Sinn von diesem Stadium kaputt. Aber
dafür waren die Kämpfe halt um einiges anspruchsvoller.
Ja, und es sah halt auch toll aus, die Pokémon in 3D zu sehen. Du hattest sogar so einen Sprecher wie in der TV-Serie, der andauernd auf Deutsch die verrücktesten Sachen dir entgegengeschrien hat, weil irgendwas Verrücktes passiert ist. Und
wow.
Du hattest ja wirklich Stadion-Atmosphäre.
Ja, was gab's denn da? Dann gab's das Spiel, was ich am meisten immer drauf gefreut habe, war eigentlich dieses Sandama-Spiel, was eigentlich am leichtesten war. Du musstest eigentlich nur die Schultertasten abwechselnd drücken, damit du dich als Sandama in den Boden gräbst und dann Wasser findest.
Es gab das Radfratz-Rennspiel praktisch. Da musstest du A oder B drücken. A war, glaube ich, ein Feld überspringen und B war zwei Felder überspringen oder andersrum.
Musst du nicht auch irgendwie einen Taste die ganze Zeit mashen, damit sich das überhaupt bewegt? Ich meine.
Ja, es war verrückt. Und es ging dann halt wirklich darum, über Hindernisse zu springen, Hürden, Pfützen und so weiter und dann halt als erst ans Ziel zu kommen. Und wenn du dann halt aus Versehen zu kurz gesprungen bist, bist du halt in die Pfütze rein oder in die Hürde und musstest das nochmal machen, nach einer kurzen Aufwärmphase. Dann hattest du schon erwähnt, das Pipi-Spiel, das war praktisch. Ja Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber bei Mr. Game & Watch gab es das auch. Da musstest du halt Simon's Says, wenn man so will.
Genau, du musst eine Kombination auswendig lernen, die dir Pipi an einer Tafel zeigt mit so einer strengen Brille. Und dann hat sie an der Tafel eine Richtungsanweisung gezeigt, so links, links, rechts, hoch, hoch, runter, links, rechts oder wie auch immer. Und danach musstest du, die Kombination musstest du dir merken und dann musstest du die halt im Takt der Musik ausführen. Und wenn du dann, dann kam am Ende dann die Auflösung. Wenn du dann falsch gelegen hast, hast du dann immer einen Strafpunkt gekriegt. Nach drei Strafpunkten war es dann raus. Und jedes Mal hast du, glaube ich, irgendwie einen Deck auf den Deckel gekriegt von der, mit dem Zeigestock, wenn du falsch gelegen hast.
Das fand ich nicht so nervig. Dann, es gab noch das Traumatospiel, das war das, was ich nicht mochte. Es ist so ein Pendel und die Traumato stehen praktisch so im. Nee, ich glaube, jeder hat sein eigenes Pendel und die stehen nicht im Kreis. Ich habe das, glaube ich, falsch in Erinnerung.
Doch, die stehen im Kreis, okay. In der Mitte ist ein Pendel und du musst genau immer, wenn es
in der Mitte ist, musst du die Taste drücken. Und genau. Das haben meine Freunde und ich nie gerafft. Ich habe das irgendwann später herausgefunden, als ich mir mein eigenes N64 gekauft habe, wo halt der GameCube schon ein altes Ding war. Und ich habe das dann einfach nochmal eingelegt und geguckt, wie zur Hölle funktioniert dieses Minispiel eigentlich? Und erst dann hat es Klick gemacht. So viele Jahre später, ich hätte so oft diese blöden Minispiele gewinnen können, wenn ich das mal schon damals gecheckt hätte. Dann gab es noch
das mit Pikachu und Elektroball, oder ja, Elektroball, musstest du eine Batterie aufladen und musstest dann entweder mal A meshen oder B meshen, also oft drücken.
Was
je nachdem, welche Farbe angezeigt wurde und wer dann halt seine Batterie als erstes aufgeladen hat, hatte gewonnen.
Genau, dann hattest du das Schlurp-Minispiel. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Ich weiß nur noch, du hattest dieses Buffet und du musstest irgendwas futtern.
Ja, du musstest verschiedenes Sushi futtern, was auf so einem All-You-Can-Eat-Sushi-Band entlang lief. Und je nachdem haben die halt verschiedene Punktzahl gegeben und manche haben auch, waren scharfes Essen, hatte dann dazu geführt, dass Schlurp halt rauchend durch die Gegend gerannt ist und unkontrollierbar wurde, weil es sich die Zunge verbrannt hatte.
Ja, ein Minispiel fällt mir nicht ein, aber das letzte, was mir noch einfällt, ist das Carpador-Spiel.
Ah, dann fällt mir das andere ein. Ja, Carpador, stimmt, genau. Da
muss man. Da
hat halt so Flatscher.
Ja, da ist oben so ein Schrittzähler praktisch, beziehungsweise so ein Klickzähler und man muss halt mit Carpador ranspringen. Und man muss praktisch ein perfektes Timing drauf haben und einen sehr guten Rhythmus, weil wenn Carpador wieder auf dem Boden gelandet ist und man hat zu spät oder zu früh die Sprungtaste gedrückt, dann ist er nicht hoch genug gekommen, um an diesen Klickschalter zu kommen. Und da ist das erste Pokémon-Rhythmusspiel, wenn man so will.
Und das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, ist das Safcon und
das Härtner-Duell, genau. Da aus dem Hintergrund wurden Steine geworfen und man musste im richtigen Moment Härtner aktivieren. Und das ging allerdings auch über eine Energieleiste. Und wenn die leer war, wird man halt zerquetscht. Ach Gott. Ich meine, es wären alle gewesen, weil das dritte, also das neunte Feld, das war leer, das war random, soweit ich weiß.
Ja.
Und das war auch das, was wir rauf und runter gespielt haben. Wir haben einen Marathon gemacht, halt 9 Siege, und wir haben es danach trotzdem nochmal gespielt. Und so gingen dann die Stunden unserer Jugend verloren.
Habt ihr euch dann auch gestritten darüber, wer welchen, man hatte bei vielen Minispielen zufällig ein anderes Pokémon, also bei dem Pikachu-Spiel hatte man Pikachu oder Elektroball, bei dem Härtner-Spiel hatte man Safcon oder Kokuna, und es gab dann immer so ein bisschen das Gerücht, dass eins der Pokémon stärker ist als das andere.
Nee, das gab es bei uns nicht. Da waren wir Erwachsenen mit 11 oder 12, euch Fünfjährigen schon weiter. Das haben wir nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall. Pokémon Stadium 2 gab es dann auch, aber da kommen wir dann zu, wenn wir über die zweite Generation sprechen.
Ja, dann gab es noch so als Spiel Pokémon Puzzle League. Das war dann so ein typisches Puzzle-Spiel, das sogar recht gut sein soll. Ich habe es aber persönlich selbst nie gespielt. Da kann ich nicht so viel drüber sagen.
Ja, kann ich auch nicht zu sagen, aber wer tatsächlich noch über die Wii Virtual Console Zugriff hat, also über die Wii oder Wii U, der kann das darüber beziehen, weil das im Wii Virtual Console Shop drin ist. Vielleicht einfach warten, bis das auf der Wii U nochmal erschienen ist, weil Nintendo ja jetzt endlich alle paar Wochen ein Nintendo 64-Spiel raushaut. Aber man kann das tatsächlich noch irgendwie nachholen, ohne sich ein N64 anschaffen zu müssen. Ist im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, ein Puyo-Klon. Dass das halt eher nach Farben statt nach Formen geht. Beziehungsweise Dr. Mario, wenn man so will. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ich habe es auch nie gespielt.
Ja, und zuletzt, was ich dann noch sehe, ist Pokémon Pinball. Das habe ich noch nie gespielt. Das war eigentlich dann perfekt, weil ein Pokéball war dann halt deine Kugel, die du aus Pinballspielen kenntest, und musstest dann halt gegen die Pokémon fangen. Indem du ihnen durch Punkte Energie abgezogen hast und konntest sie dann irgendwann fangen.
Ja. Ja, es war auch ganz nett. Aber das, was ich dann tatsächlich am meisten gespielt habe, war Pokémon Snap. Das war ein Todd Snap, der auch einmal in der TV-Serie aufgetaucht ist. Und bekommt von Professor Eich den Auftrag, Pokémon auf einer Insel zu fotografieren. Und es gab zwar lange nicht alle Pokémon, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Halt mit Items, die man nach und nach freigeschaltet hat, immer verrücktere Kombinationen zu finden, um geheime Wege aufzudecken. Und neue Level also freizuschalten. Oder halt einfach neue Pokémon zu entdecken, die man dann fotografieren kann. Wenn man zum Beispiel irgendwann ein Glumanda oder Glutexo in die Lava gestupst hat mit einem Apfel oder so einer Rauchgranate. Ja, das war eine Rauchgranate in Pokémon. So habe ich es in Erinnerung zumindest. Dann
hieß ein Rauchball, das war dann ein bisschen kinderfreundlicher.
Granate. Also dann ist es halt zu Glurak mutiert und man konnte ein geiles Foto schießen. Und das hat riesig Laune gemacht. Also ich hätte gerne Pokémon Snap 2.
Pokémon Snap war ja eigentlich, vom Prinzip her war es so ein Rail-Shooter. Du bist halt auf Schienen entlang gefahren und musstest halt dann im richtigen Augenblick immer den Auslöser drücken, um die Pokémon zu fotografieren. So hat es Nintendo geschafft, sogar einen kinderfreundlichen Rail-Shooter zu entwickeln. Und ja, du konntest dann halt du kannst aber auf jeden Fall Köder schmeißen, Rauchbälle und Stein oder wie auch immer. Auf jeden Fall konntest du dann damit Pokémon hervorlocken oder halt verscheuchen.
Ja.
Um sie dann anzunehmen. Dann gab es noch, wie du gesagt hast, verschiedene Wege und auch verschiedene Auslöser, um manche Pokémon erst erscheinen zu lassen oder halt entwickeln zu lassen.
Ja. Und dann gab es halt noch so in der Umwelt Felsen und so weiter, die so Pokémon-Formen hatten. Oder wenn man in diesem Elektro-Level Licht an der Wand geworfen hat, dann hat er das in Schatten von einem Pokémon geworfen. Und wenn man in jedem Level eines, glaube ich, davon gefunden hat, dann konnte man das letzte Level gehen, wo man dann Mew 2000 Mal fotografieren konnte.
Ja, weil viel anderes gab es ja nicht auf dem Level.
Ja.
Und das war dann so ein bisschen wie die Rainbow Road. Da konntest du dann durchs All fliegen, glaube ich.
Genau, genau. Und das ist der erste Pokémon-Rail-Shooter, weil man halt auf so einem Schienensystem gefahren ist. Was ein bisschen ärgerlich war, weil manchmal wollten die Pokémon nicht so ganz, wie man will, aber man ist halt immer weitergefahren. Und dann musste man den Level neu starten, wo man gerade das perfekte Foto verpasst hat, weil der Stein mal wieder daneben flog oder man nicht gut gezielt hat. Und ja, so hat das 2-Stunden-Spiel dann seine Spielzeit auf 3 bis 4 Stunden gestreckt. Und das Coole war, man konnte die Fotos an bestimmten Stationen in Fotogeschäften ausdrucken lassen. Ich habe eine dieser Stationen tatsächlich mal gesehen. Ich weiß aber nicht, wie präsent die hierzulande waren. Also ich kenne niemanden, der das genutzt hat.
Ja, sowieso, das Phänomen ist immer um einiges größer gewesen in Japan. Dann gibt es ja extra diese Pokémon Centers, was dann so Pokémon Merchandise-Geschäfte sind, wo du dir dann alle möglichen Sachen immer besorgen kannst und auch zu deinem Geburtstag immer ein Spezial-Pokémon kriegst.
Okay, okay. Ja, und abschließend zur Generation 1 ist dann vor einem Jahr oder so, da hatten wir auch einen Podcast drüber, Pokémon Origin erschienen, ein vierteiliger Anime, der die Geschehnisse von den Editionen Rot, Blau, Grün nochmal Revue passieren lassen hat. Und ja, meine Meinung kennt ihr dazu. Wenn nicht, dann hört am besten nochmal in den Podcast rein. Aber ich weiß, dass du ihn dir auch nochmal angeschaut hast. So ganz grob deine Erinnerung daran.
Ja, es war halt, dieser Pokémon Origin basiert halt viel näher auf dem Spiel. Und deswegen ging es da nicht um Ash, sondern tatsächlich um Pokémon-Trainer Rot, wie im Anime, glaube ich. Und es war ja eh immer der Witz an der Sache, dass das der Trainer hieß Rot und der Rivale hieß Blau, wie die Edition. Das war so nahe die Namensvorschläge von dem Spiel damals gewesen. Und auch tatsächlich die Namen der Trainer im Anime, nicht im Anime, sondern im, wie heißen die Bücher? Manga. In den Mangas gewesen. Und letztendlich dieser kleine Mini-Anime war halt eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung der kaum vorhandenen Story aus dem Spiel. War ganz nett gewesen, aber jetzt auch nichts Bewegendes. Ich hatte das zufällig irgendwann mal im Internet gefunden und mir angeguckt. War ganz nett gewesen, aber es war halt wirklich eine sehr grobe Zusammenfassung des Spiels.
Ja, es wurden 4 Events genommen und die hat man dann auseinandergenommen und alles, was dazwischen war, wurde ganz, ganz kurz abgefrühstückt, was ich sehr schade fand. Da wäre irgendwie so eine 12-teilige Serie vielleicht besser gewesen. So mager das vielleicht vom Inhalt gewesen wäre, aber einfach für die Fans. Aber es war halt trotzdem toll, einfach nochmal in diese Kindheit zurückgebracht zu werden. Mit Dingen, die man halt einfach kennt aus unserer Generation. Weil, wie gesagt, ich bin bei Pokémon überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand. Es könnte mich nicht weniger kümmern. Ich habe zwar Lust, XY, beziehungsweise halt eines von den Alpha...
Omega Rubin, Alpha Saphir.
Genau, eines davon jeweils zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Muße habe, das dann bis zum Ende durchzuziehen. Weshalb ich da halt noch nicht zugeschlagen habe, weil ich hoffe, dass ich da irgendwie ein gutes Angebot finde. Die einzige Edition, auf die ich tatsächlich riesig Bock hätte, nach wie vor, ist die Remakes von Gold und Silber. Aber weshalb das so ist, da kommen wir dann später zu. Aber jetzt habe ich schon das Wort Remake gesagt und damit können wir auch den Podcast dann abschließen. Pokémon Rot und Blau. Nee, Quatsch. Pokémon Rot und Grün haben auch ein Remake bekommen, nämlich Feuerrot und Blattgrün. Auf dem Game Boy Advance dann. Endlich mal Pokémon auf dem Game Boy Advance. Und das hat sich an der Generation 3 Engine bedient. Und ich habe es gespielt, war ein wirklich tolles Remake. Es ist neben der, ja, hier nochmal in Anführungszeichen, Geschichte aus den originalen Spielen, hat man noch zusätzlich ein paar kleinere Events reingebaut. Es gibt so besondere Inseln, die man nach und nach erforschen kann, zusätzlich. Und die haben auch Gebrauch gemacht von diesem Wi-Fi-Kit, was dabei lag. Ich weiß nicht genau, wie das hieß, aber es war so eine Art Aufstecker und damit konnte man dann kabellos Pokémon kämpfen und tauschen.
Ja, ich hatte damals auch, ich hatte die Pokémon Blattgrüne Edition dann bekommen. Ich fand das Remake echt verdammt gut, weil endlich konntest du im Vergleich zum alten konntest du schnell rennen, was ich nochmal erwähnen wollte, weil in der ersten Generation hattest du noch nicht die Turbo-Treter. Du bist unglaublich langsam gegangen und du hattest halt auch ein unglaublich nerviges Boxsystem in den Originalspielen, wo du nach jedes Mal Box wechseln speichern musstest und das hat ewig lang gedauert. Du hattest auch nur einen sehr begrenzten Platz, um deine Pokémon zu lagern. Und das war halt jetzt in diesem Remake endlich verbessert gewesen. Zudem hast du halt diese Inseln gehabt, was echt so eine coole Story noch war, so nach dem Ende, die halt damit gipfelte, dass du endlich halt auch Pokémon mit Rubin und Saphir tauschen konntest. Und ja, das war echt nett gemacht. Und vor allem, was ich an dieser Edition besonders gut fand, das haben sie auch danach nie mehr so richtig, glaube ich, gemacht. Oder es kam noch mal vor. Du hattest den Kampffinder, hieß ja, glaube ich, ein Gerät bekommen nach dem zweiten Orden oder so. Und du konntest dann jeden Trainer nochmal besiegen. Du hattest dann eben nicht dieses Problem, dass du nur die Top 4 bekämpfen musstest, sondern du konntest jedem Trainer nach 100 Schritte konntest du dieses Item aktivieren und dann alle Trainer, die in deinem Umfeld waren, hatten dann, konntest du dann eigentlich dann nochmal besiegen. Und hattest dann eine viel größere Auswahl an Trainern, bei denen du leveln konntest.
Daran
Das
kann
war.
ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe es auch gerne gespielt. Ich hatte Feuerrot. Und ich habe das auch sehr gerne gespielt. Das Einzige, was ich nicht mochte, war die Musik. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Game Boy Advance generell eher einen schlechten Musikchip hatte. Oder ob es einfach nicht genug Mühe reingesteckt wurde. Die Musik klingt schrecklich. Selbst im Gegensatz zu den 8-Bit-Kompositionen der Original.
Die ich übrigens eigentlich total gut finde, die liegen mir immer noch so im Ohr. Vor allem, wenn du dann so die neuen Teile, Musikstücke aus Smash Bros. Hast, die dann so ein bisschen das so ein bisschen remixen. Das hört sich, finde ich, unglaublich gut an. So Vertania City oder so, das Lied, das fand ich super toll. Und ja, der Soundchip war tatsächlich vom Game & Wands relativ schlecht. Ich habe den persönlich gar nicht so als so schlimm in Erinnerung, aber ich habe da schon öfters mal gehört, dass der nicht besonders gut gewesen sein soll.
Ja, nee, das Problem ist halt wirklich, dass du hier den Vergleich hattest und man hat zwar gehört, dass da mehr möglich war, aber irgendwie haben sie die nicht richtig umgesetzt, finde ich. Also ich hätte lieber die Möglichkeit gehabt, nochmal auf den 8-Bit-Soundtrack umschalten zu können. Ist jetzt nicht der Fall, kann man mit leben. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber im Vergleich ist der Soundtrack von den überarbeiteten Fassungen nicht ganz so doll wie der von den Originalen. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben.
Ja. Dann hat es auch noch in der Edition einen Duellturm dazu bekommen, den so ein bisschen aus Rubin Saphir übernommen hatten. Was ja nochmal eine ganz coole Mechanik ist, zu der wir vielleicht in den anderen Spielen dann mal zu kommen müssen. Und du hattest dann noch die Möglichkeit, die Top 4 nochmal ein zweites Mal zu besiegen. Und danach war die echt verdammt schwer beim zweiten Besuch.
Ja. Ach Gott. Ich hätte gern nochmal, wie du es vorhin schon gesagt hast, ein Pokémon mit mehr Welten. Am besten natürlich den Welten, die wir kennen aus den alten Spielen, dass man sie nochmal besuchen kann. Mit neuem Anstrich, mit schicker 3D-Optik. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalt, was Sachen Story und Charakterentwicklung angeht.
Ja, das ist immer so was, wo man sich gefragt hat, warum Nintendo das eigentlich so nie gemacht hat. So ein Konsolen-Pokémon vielleicht sogar am besten, weil es gab ja auch nie so ein typisches Pokémon auf Konsole. Und dann vielleicht alle Welten miteinander verbunden in so einem Online-Spiel, ähnlich wie Elder Scrolls Online, dass man so alle Welten miteinander verbindet.
Ja gut, das muss ich jetzt nicht haben, aber ein Konsolen-Pokémon wäre schon toll.
Dann.
Vielleicht auf der Inner, glaube ich nicht.
Nee, aber das ist so, dass. Darauf warten, glaube ich, die Fans. Und das kam halt sowas noch nie in die Richtung, dass man halt so ein Online-Spiel vielleicht sogar so mit einer persistenten Welt hat, die halt die Pokémon-Spiele so miteinander verbindet. Das wäre eigentlich mal was Cooles gewesen.
Ja, übrigens, Leute, ich sehe gerade, das ist nicht Folge 308, das ist Folge 309. Weil Folge 308 die E3-Folge ist. Also wenn zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, wissen wir schon, ob es ein Konsolen-Pokémon gibt. Wir wissen es jetzt noch nicht. Der Podcast wird sehr viel früher aufgenommen. Oh Mann, ich, Gott. Wir sind derzeit ein bisschen verwirrt, was unsere Planung angeht. Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir die erste Generation Pokémon eigentlich ganz gut festgehalten. Ich denke, wir haben auch oft genug anbringen können, weshalb das so ein Phänomen war. Das war halt einfach klar, durch die Anzahl an Pokémon, 150 Stück, war halt für jeden Geschmack was dabei. Du hattest Plüschtiere, Figuren, die Karten, die Spiele, die Fernsehserie. Pokémon war halt wirklich überall. Halt im Fernsehen, wenn du einkaufen gegangen bist. Es gab Magazine, die sich denn darum gekümmert haben. Pikachu war auf jedem zweiten Cover zu sehen. Man kam um die Jahrtausendwende einfach nicht um Pokémon herum. Und jeder, der das behauptet, geschafft zu haben, der lügt sich das selbst was vor oder war zu dem Zeitpunkt einfach schon zu alt. Und ich muss sagen...
Abschließend muss ich dir noch eine Frage stellen. Hast du einen Lieblings-Pokémon oder aus der ersten Generation oder einen Lieblingstyp?
Ja. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Könnte ich die jetzt nicht beantworten? Könnte ich die tatsächlich nicht beantworten?
Also für mich konnte ich mal sagen, ich fand ziemlich, Geowatz fand ich in der ersten Generation ziemlich cool. Das war ein Pokémon, das konnte sich auch, entwickelte sich aus Kleinstein und Kleinstein entwickelte sich zu Georock und dann durch Tausch leider nur zu Geowatz. Und ich fand Geowatz immer total cool. Vor allem fand ich den Bodentyp ziemlich stark und Erdbeben war eigentlich immer also einer der krassesten Attacken gewesen. Und ja, deswegen war eigentlich so Geowatz mein persönliches Favorite-Pokémon.
Ja, ich will jetzt nicht meine Nummer 1 nennen, aber Machomai, war das die dritte Evolution, die mit 4 Armen? Die fand ich immer ziemlich cool mit Geowurf. Man hatte zwar nur 5 Versuche damit und oft gingen die daneben, aber wenn das funktioniert hat, das war mal sehr, sehr cool. Turtok habe ich gerne benutzt mit Hydra-Pumpe. Ja, generell die letzten Evolutionsstufen der Starter.
Halt auch nochmal so ein Floor. Cooler Effekt war in den Pokémon-Spielen, dass sich deine Pokémon entwickeln und verändern konnten.
Ja, und du konntest die Evolution aufhalten. Ich weiß nicht, was das über uns aussagt. auf jeden Fall würde ich sagen, lass uns das abschließen. Ich würde sagen, Pokémon Generation 1. Ich bin froh, ein Kind dieser Generation gewesen zu sein, dass ich diesen verrückten, verschwenderischen Trend mitgemacht habe. Aber es war halt einfach wirklich ein Phänomen, was weltweit jeden zu dem Zeitpunkt angesprochen hat, wo jeder was zu wusste und wo sich jeder drüber ausgetauscht hat. Du hast das ja schon gesagt gehabt mit Missing No, mit dieser korrumpierten Stadt. Ich habe das über einen Freund erfahren, nicht irgendwie über eine Internetseite oder irgendwelche dubiosen Wege. Ich habe das über einen Kumpel erfahren, der das vorher auch irgendwo erfahren hat. Und damals hat halt wirklich jeder mit jedem über Pokémon gesprochen.
Ja, es ging noch dann auch noch so Gerüchte rum, da hat man noch alles erfahren. Vor allem gab es dann noch das Gerücht, was ich nur kurz erfahren will, dass es Mew auch halt an normal in der Spielwelt zu fangen
war. Wenn man diesen scheiß Truck verschiebt.
Genau. Und hinter der MS Anne, da in diesem Gebiet, wo man auch nur kurz eigentlich ins Spiel kurz mal sich befinden kann, gab es einen Truck und wenn man den mit Stärke bewegt, dann wäre da drunter Mew. Und das ging nie, war auch nie Teil des Spiels gewesen, aber das war so ein hartnäckiges Gerücht, was sich auch wirklich überall verbreitet hat.
Ja, aber das ist halt das Ding, weil jeder einfach irgendwas zum Thema Pokémon beitragen wollte. Da kam halt auch so ein Schwachsinn zusammen. Und jeder hat mitgemacht und jeder hat alles versucht. Ich habe auch mal versucht, dann halt diesen scheiß Truck zu bewegen, indem ich Gary besiegt habe, die Zerschneider-VM bekommen habe und dann einen normalen Trainer verloren habe gegen ihn. Und dann wurde ich halt im Pokémon-Center wieder aufgewacht, hatte Zerschneider und ich musste nicht mal aufs Schiff rauf, dass es wegfährt. Und das war der Trick, um da zu dem Truck zu kommen. Aber den konnte man natürlich nicht verschieben, weil der fest in der Grafik drin war. Ein bisschen ärgerlich, hat viel Zeit verschwendet. Aber gut, das ist eh Pokémon als Großes und Ganzes. Eine ganz, ganz große Zeitverschwendung, die vor allem halt durch das Sammeln, durch das Trainieren, durch das Entwickeln und halt auch durch das Austauschen zu Recht, finde ich, immer noch in aller Munde ist. Jedes Mal, wenn eine neue Generation rauskommt. Das ist mein Fazit.
Ja, dann schließen wir den ab und machen dann irgendwann mal Generation 2 oder die restlichen Generationen.
Ja, Generation 2 hat auch noch einige Spin-offs.
Ja, war Buckmann auch noch verdammt groß, da haben die das möglichst schnell hinterhergehauen, glaube ich.
Ja.
Ja.
Möchtest du noch abschließend etwas zur ersten Generation Pokémon sagen?
Ja, Pokémon war für mich halt der Anfang von Videospielen und das hat mich halt nachhaltig beeinflusst. Hab deswegen auch danach Pokémon immer gerne noch gespielt und es war für mich halt so der Anfang, meine erste eigene Konsole, mein Game Boy Color, mein erstes Spiel. Und ja, das hat mich dazu geführt, wo ich heute bin, dass ich halt immer noch so gerne Videospiele spiele.
Ja, Pokémon hat uns alle gezeichnet irgendwie. Zu Recht, finde ich. Zu Recht.
Ja.
Muss man nicht gutheißen, muss man nicht mögen, aber abstreiten kann man es einfach nicht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche zu irgendeinem Thema wieder. Wie gesagt, wir nehmen das viel zu früh auf. Zu einem Zeitpunkt, wo noch einige andere Podcasts auf dem Weg liegen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, weil das nicht gerade so gut anbietet, nach Vertania City und hören uns dann nächste Woche wieder zur 309. Folge des GamerWG Podcasts. Ich bin der Maurice. Vielen Dank, Daniel, dass du dabei warst.
Ja, ich komme gerne wieder.
Und ich verabschiede euch jetzt mit einem tollen Song aus der Pokémon-CD bzw. Hörspielkassette, die ich dann hatte. Bis dann!
Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fang sie alle ein, ich kenne die Gefahr.
Lexobald, Dick, Dani, Doran, Mankey, Risaflor, Radfratz, Gibitak, Tauzi, Golking, Blitzer, Dragoran, Neola, Ponita, Aquanaq, Boss, Meppo.
Komm und schnapp sie dir. Pokémon!
Ich reise durch das Land, ich suche weit und breit. Die Kraft, die in ihnen steckt, wird durch mich befreit.
Omoot, Quapsel, Nidorino, Eltoron, Bisaklor, Slimer, Satenia, Lavados, Nidoking, Porenta, Abrapomelov, Kingler, Rihorn, Pixie, Knollelauf.
Komm und schnapp sie dir, Pokémon!
Zubat, Rasach, Mauzi, Onyx, Kleinstein, Galoppa, Magneton, Relaxo, Kengar, Tangela, Goldini, Habitax, Mok, Mok, Yulop, Gyarados, Lamos.
Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir, G. Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir.
Komm und schnapp sie dir, Pokémon.
Kabutus, Nobilikat, Parasee, Baratikal, Magnetilo, Kadabra, Utrigaria, Dito, Austus, Raupi, Sander, Nidor, Samdomanda, Geowatz, Pikachu.
150 Pokémon, ja, das sind
Sinsala, Dodo, Blutzug, Maschok, Gamma, Hypno, Elektrik, Flamara, Turto, Quapuzzi, Myra, Platromato, Raichu, Nido, Quinklofensa, Stami.
Woo! Die Hälfte haben wir und es klappt wirklich super.
Moment, was meinst du mit wir? Ich mach schließlich die ganze Arbeit.
Jetzt aber los!
Safcon, Klora, Kokuna, Bipi, Dodri, Simon, Giflor, Krabi, Schlurp, Taurus, Honliu, Nidorama, Cholo, Musha, Sporigon, Nacha.
Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir.
Yeah!
Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir.
Sana, Nidorina, Bivol, Polo, Shiki, Chanera,
Pokémon,
Parasek, Obei, Slimer, Kyogre, Tauboga, Paras, Vulpix, Rizeros.
150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Pokémon Meister sein, das ist mein Ziel.
Glurak, Machumai, Pinsir, Smogon, Diktri, Golbat, Sterndu, Kapadobulnona, Rettan, Amoroso, Sichlot, Tintafra, Dragonir, Magma.
Wow, jetzt noch bald tief durchatmen. Mach die Lippen locker!
Nur noch 24, dann haben wir's!
Also gut aufpassen!
Sondama, Kikli, Entonakani, Eboli, Koko, Waikabutops, Zapdos, Ratini, Fukano, Pantibus, Dragosso, Georg, Voltobai, Duflor!
Gleich haben
komm,
wir's!
Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir!
Komm und schnapp sie dir, Pokémon!
Glutexo, Shillong! Tutetox, Aerodactyl, Ammonitas, Fleckmon, Taubos, Arbok, Leute, das war's!
Komm und schnapp sie dir,
Pokémon!
Komm und schnapp sie dir!